Am 3.10.1989 sprach Bruder Arthur Muhl über die Rachepsalmen.
Vater, wir dürfen dir von Herzen dafür Dank sagen, dass wir immer wieder zu dir in dieser wunderbaren Gemeinschaft unter deinem Wort auch uns im Gebet wenden dürfen. Wir wissen, du bist die Liebe. Und wenn die Menschheit auch schwere Wege geführt wird, wenn auch dein Zorn, deine Gerichte hier und da offenbar werden müssen, so ist doch dein wunderbares Endziel uns vor Augen gestellt. Und das dürfen wir immer wieder schauen und dürfen wissen, dass wir in Jesus Christus jetzt als die herausgerufene Gemeinde schon in dieser wunderbaren Liebesgemeinschaft stehen dürfen. Wir beten dich an und danken dir und bitten dich jetzt auch für unseren Bruder Arthur Muhl, dass er dein Wort in Weisheit und in Kraft sagen darf, dass wir alle emporgehoben werden und dass wir mit deinen wunderbaren Heilsplänen immer wieder vertraut gemacht werden und dann auch in der Praxis des Lebens uns als solche darstellen lassen, denen deine Liebe groß geworden ist. Hab du Dank. Amen. Nun hören wir.
Seht an die Güte Gottes und den Ernst Gottes, schreibt Paulus im Römerbrief. Heute Vormittag hatten wir reichlich Gelegenheit, uns zu freuen. Er leuchtete die Güte Gottes und seine Freundlichkeit auf. Und das Thema heute Abend: Rache, Psalmen, Rache. Seht an auch den Ernst Gottes. Bevor ich darauf eingehe, darf ich einen Psalm lesen, einen kleinen Psalm, der uns in wunderbarer Kürze und Würze und Symmetrie sogar in der Versordnung, das bezeugt, was gestern unser lieber Heinz Schumacher sich Mühe gab, zu zeigen, wie eben die Gerichte Gottes nun durch die Gerechtigkeit Gottes zu einem wunderbaren Endziel führen werden, unweigerlich. Es ist Psalm 67. Kleine Vorbemerkung, ganz klein. Die alte Elberfelder hat ja die Verse in den Psalmen mit einer kleinen Vorrede nicht als Vers notiert. Und das war richtig. Das war richtig. Das sind wirklich nur Vorbemerkungen. Jetzt haben wir halt die Elberfelder Brüder sich den anderen angepasst. Das versteht man auch. Aber hier nun, dem Vorsänger mit Saitenspiel. Ein Psalm, ein Lied. Gott sei uns gnädig und segne uns. Er lasse sein Angesicht leuchten über uns. Wer sind die uns hier? Das Volk Israel vorerst. Vers 2. Dass man auf der Erde erkenne deinen Weg unter allen Nationen. Er ist hier genannt. Nicht mehr Israel, sondern alle nicht-israelitischen Nationen. Und deren gibt es 70. Unter allen Nationen deine Rettung. Jetzt wunderbar, Vers 3. Es werden dich preisen die Völker alle, o Gott. Es werden dich preisen die Völker alle. Sowohl Israel als Nationen. Und jetzt kommt Vers 4.
Es werden sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit. Stellt euch mal sowas vor. Wenn der Herr richten wird, und ich fahre gleich weiter durch uns, dann wird das so wunderbar sein, dass die Völker sich freuen und jubeln werden. Es werden sich freuen und jubeln die Völkerschaften, denn du wirst die Völker richten in Geradheit und die Völkerschaften auf der Erde, du wirst sie leiten. Jetzt geht's weiter. Vers 4 ist bei 7 die Mitte. Jetzt kommt Vers 5. Es werden dich preisen die Völker, oh Gott, es werden dich preisen die Völker alle. Merken wir etwas? Das ist gerade wiederholt der dritte Vers. Vor Vers 4 und nach Vers 4. Vers 6. Die Erde gibt ihren Ertrag. Gott, unser Gott, wird uns segnen. Siebtens, Gott wird uns segnen und alle Enden der Erde werden ihn fürchten. Sieben Verse, vier die Mitte, drei und fünf und zwei und sechs und eins und sieben. Wunderbare Symmetrie. Gewaltiger, herrlicher Inhalt. Schon ein Trost zum Voraus für das Wort Rache. Noch eine wunderbare Bemerkung im Rückblick auf das Zeugnis von Bruder am Sonntag von Berlin.
More.
Ja, von Bruder More. Wie hat er sich Mühe gegeben mit dem Begriff Heimsuchung? Er hat verschiedene prächtige Stellen erwähnt. Und da habe ich ein Wort gefunden oder Zusammenhänge gefunden, wo das Wort Heimsuchung wirklich das meint, was er zuletzt dann noch bezeugt hat, ja, was heißt dann heimsuchen, nach Hause suchen, dass die verlorenen Schafe nach Hause kommen, gefunden werden. Und das ist hebräisch vollständig richtig. Es gibt nämlich eine Kassette unter dem Thema Heimsuchung. Ich sage das nicht, um die Kassette zu empfehlen, sondern weil dort die Zusammenhänge dann aufgeführt sind, das wunderbare Wort. Nämlich, und ja, bis ins tausendste Glied derer, die mich fürchten, und bis ins dritte und vierte Glied an denen, die mich hassen oder ablehnen, werde ich die Sünden der Väter im Busen der Kinder zum Frieden bringen. Werde ich die Sünden der Väter im Busen der Kinder zum Frieden bringen. Liebe Brüder, das ist ja fast selbstverständlich. Warum? Weil die Kinder und Kindeskinder eines gottlosen Menschen in mancher Hinsicht unverschuldet persönlich dastehen, wie das Wort Gottes uns ja auch bezeugt hat bei Bruder More, ganz klar. Sondern gerade weil die Nachkommen von gottlosen Menschen, Gott ablehnenden oder hassenden Menschen, in mancher Hinsicht sehr schwer haben und sicher leibliche, seelische und geistliche Nachteile haben, wofür sie nicht können. Gerade wer hat denn ein Ohr für das Wort Gnade Gottes? Die Liebe Gottes und die Gnade des Herrn Jesus, die Gemeinschaft des Heiligen Geistes. Wer, bei dem alles flott vonstatten geht, dem alles gelingt und so weiter? Gar nicht. Nein. Der da vorn steht, ja, der weiß da Bescheid. Der die Sünden dieser Väter im Innersten der Kinder zum Frieden bringt. Da steht das Wort Shalom zuletzt. Ist das Letzte. So, das sind die zwei zurückblendenden Ergänzungen, die mir wichtig genug schienen zu nennen. Rachepsalmen. Darüber hat mich ein Bruder schon vor Jahrzehnten gebeten, Bruder Muhl, darüber musst du mal sprechen. Ich habe mir dann sehr gern die Mühe genommen, ich habe dort nie gesprochen darüber. Das Wort Rache, weiterer Schwesterbegriff von Rache, Zorn, dritter Begriff Hass, vierter Begriff Fluch. Ich glaube, das reicht für heute Abend. Rachepsalmen gibt es zum Glück nur wenige, aber der Text dieser Rachepsalmen, den können wir kaum verstehen. Kaum in Einklang bringen mit den Gedanken des Herzens unseres himmlischen Vaters in Christo Jesu. Ich nenne die Stellen und einer der Brüder liest die Verse und ich. Wir hatten es so, dass wir immer einen Vers vorher noch lesen und einen nachher. Vorerst Psalm 79, Vers 10. Psalm 79, Vers 10.
Willst du lesen, Herr Jesus?
Halten wir dann. Vers 9. Hilf uns, Gott unseres Heils, um der Herrlichkeit deines Namens willen, und errette uns, und vergib unsere Sünden um deines Namens willen. Vers 10. Warum sollen die Nationen sagen, wo ist ihr Gott? Lass unter den Nationen vor unseren Augen kund werden die Rache für das vergossene Blut deiner Knechte.
Aha. Das ist also die Bitte in diesem Psalm. Lass in Bezug auf die Nationen, die uns gequält haben, ja, sichtbar werden, dass du in gerechter göttlicher Rache an ihnen handeln wirst. Das wäre ist der Sinn.
Ja.
Soweit genügt. Zweites Bibelwort, Psalm 58, Vers 10. Psalm 58, Vers 10. Kommt doch Gott daher. Liebe Brüder, ich hätte beim Suchen der Stelle noch länger als er. Psalm 58, Vers 10.
Freuen wird sich der Gerechte, wenn er die Rache anschaut.
Entschuldigung, das versteht man.
Ja,
es muss hier gesprochen werden. Hier, es kommt ja aufs Tonband.
Vers vorher, oder? Wie sagt jemand Vers vorher?
Vers 10.
Ja.
Ja. Vers 9 dann.
Bevor eure Töpfe den Dorn merken, möge er ihn frisch oder brennend hinwegstürmen. Freuen wird sich der Gerechte,
wenn er die Rache anschaut. Er wird seine Füße baden im Blute des Gesetzlosen.
Er wird seine Füße baden im Blute des Gesetzlosen. Der Gerechte. Ja, was sollen wir hierzu sagen? Vorher sagen wir gar nichts dazu. Nehmen Sie mal zur Kenntnis.
Der 11. Vers.
Da steht immer das Wort Rache.
Ja.
Der 11. Vers.
Und der Mensch wird sagen, fürwahr, es gibt Lohn für den Gerechten, fürwahr, es gibt einen Gott, der auf Erden richtet.
Aha, seht.
Ja.
Das ist schon eine sehr passende Begründung.
Ja.
Das mildert diese Sache, diese harten Worte schon sehr. Psalm 94, Vers 1. Psalm 94, Vers 1.
Gott der Rache. Jehova, Gott der Rache, strahle hervor. Erhebe dich, Richter der Erde, vergilt den Hoffärtigen ihr Tun.
Da steht das Wort in der Mehrzahl. Du Gott der Rachen, Mehrzahl. Lies nochmal so.
Gott der Rachen, Jehova Gott der Rachen,
zweimal.
Strahle hervor, zweimal.
Letztes Psalmwort, 149, Vers 7.
Wieder Vers 6, erst. Lobeserhebungen Gottes seien in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand.
Achtung, kennen wir das Wort von Paulus, zweischneidiges Schwert? Ja, jetzt weiter.
Um Rache auszuüben an den Nationen, Bestrafungen an den Völkerschaften, ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, an ihnen auszuüben das geschriebene Gericht, das ist die Ehre aller seiner Frommen. Lobet Jehova.
Auszuüben alles geschriebene Gericht. Aber nur wo geschriebene Gericht? In unserer Bibel, im Wort der Gottes. Gibt es da geschriebene Gerichte? Ja, steht da etwas schon von Rache? Genügt im Moment. Und jetzt haben wir Stellen im Neuen Testament, die alttestamentlichen Stellen zitieren. Noch an anderen, nicht nur in Psalmen, an anderen Stellen. Und siehe da, wunderbar. Das griechische Wort übersetzt leider, darf ich jetzt sagen, mit Rache. Wofür wir wieder einen vollständig falschen Begriff haben. Heißt Ekdikesis. Wir kennen die Begriffe Recht und Gerechtigkeit. Die haben doch sicher mit Rache etwas zu tun. Aber Rache im göttlichen Sinn dann verstanden, nämlich Recht heißt im Griechischen Dike und Gerechtigkeit heißt Dikaiosyne und das mit Rache übersetzte Wort heißt Ekdikesis. Wenn wir uns Mühe geben, dieses griechische Wort Ekdikesis, das eine Schwester von Recht und Gerechtigkeit ist, dann dürfen wir vielleicht ungefähr sagen, jemand Recht verschaffen nach göttlicher Gerechtigkeit. Das ist die Umschreibung von Ekdikesis. Da haben wir nun eine Anzahl Bibelstellen, nämlich nehmen wir zur Vororientierung Lukas 21, ist da bekannt, Vers 2 und 18, Vers 2. Lukas 21, Vers 2, da wissen wir, da steht, ich kann es kurz sagen, das sind Tage der Rache, sehr einfach, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Natürlich in Bezug auf Gerichte geschrieben steht.
Arthur, du hast gesagt, Lukas 21, Vers 2.
Nee, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht.
Lukas 21,
Vers 22.
Vers 2?
22.
Nein, das ist ein anderer Vers. Vers 22.
Oh, Entschuldigung. 22, ja. 22, Entschuldigung, ja. Das sind Tage der Rache, auf das alles erfüllt werde, was geschrieben steht. Was haben wir gelesen da in einem Rachepsalm? Was schriftlich festgehalten ist im prophetischen Wort, das muss geschehen. Dann Lukas 18, Vers 3. Jetzt haben wir einen prächtigen Rechtsfall. Sehr einfach. Klarstellen jetzt für uns, was das Neue Testament unter leider Rache übersetzt verstanden haben will. Also, Lukas 18, Vers 3 und 7.
Lukas 18, Vers 3 ist uns bekannt. Es war aber eine Witwe in jener Stadt, und sie kam zu ihm und sprach: Schaffe mir Recht.
Moment. Was sie hier sagt und übersetzt, ich schaffe mir Recht, ist das Tätigkeitswort von Ekdikesis. Von Rache. Also, das Wort Rache heißt Recht schaffen. Das zerstört der Recht, wo jemand zu kurz kommt, nicht nur wieder in Ordnung bringen, sondern in wunderbarster Weise.
Also nicht Rache üben, sondern Recht schaffen.
Recht schaffen, ja.
Ja, schaffe mir Recht von meinem Widersacher. Und jetzt Vers 7. Gott aber, sollte er das Recht seiner Auserwählten nicht ausführen, die Tag und Nacht zu ihm schreien? Und ist er in Bezug auf sie langmütig?
Aha. Mit dieser Erzählung von der Witwe, die dem Rechtsanwalt da keine Ruhe gelassen hat, sagt er, also die lässt mir nicht mehr schlafen und so, die bestürmt mich immer. Also, dann sagt er, lieber schaffe ich ihr jetzt Recht. Ja, da passt er das Wort Rache gar nicht in keiner Weise her. Nicht? Gut, weiter. Dann kommt der Römerbrief, Römer 12, Vers 19. Römer 12, Vers 19. Nur den Vers lesen.
Rächet nie euch selbst, Geliebte, sondern gebet Raum dem Zorn.
Genügt. Rächet nicht euch selbst, Geliebte. Was haben wir jetzt also zu lesen? Schafft nicht selbst euer Recht. Was schreibt Paulus das ergänzend? Warum geht ihr, Korinther, noch zu weltlichen Gerichten? Wollt ihr denn nicht lieber Unrecht leiden? Das ist normal bei uns. Also sich nicht selbst zum Recht verhelfen. Hat das uns allen etwas zu sagen? Ein wunderbares Wort wieder, wie das Wort Rache. Nicht? Jedermann von uns weiß, was Rache heißt. Rache habe ich geschworen. Ja. Ja? Solche Fehlzündungen legen unsere Übersetzer in die Übersetzung. Furchtbar. Aber ich will nicht lang schimpfen. 1. Petrus 2.
Sonst übst du nämlich auch Rache, wenn du schimpfst. Ja?
Bitte?
Sonst übst du auch Rache, wenn du schimpfst. Ja?
Danke, danke. 1. Petrus 2, Vers 23. Da lesen wir auch von Vers 22 an. Jetzt blendet Petrus zurück auf Jesus Christus. Ungefähr bei Pontius Pilatus.
Also 1. Petrus 2, Vers 22. Welcher keine Sünde tat, noch wurde Trug in seinem Munde erfunden, der gescholten nicht widerschalt, leidend nicht drohte, sondern sich dem übergab, der Recht richtet.
Aha. Sondern sich dem übergab, der Recht richtet. Das ist Ekdikesis. Weiter. Wunderbar.
Welcher selbst unsere Sünden an seinem Leibe auf dem Holze getragen hat, auf das wir den Sünden abgestorben der Gerechtigkeit leben.
Soweit, danke. Sprüche 2, Vers 9. Ich darf es gleich sagen. Dann, ja, wenn du dein Herz öffnest für den Herrn, dann...
Sprüche 2, Vers 9.
Ja, also bitte Gott, ja.
Dann wirst du Gerechtigkeit verstehen und Recht und Geradheit, jede Bahn des Guten. Ja.
Dann wirst du Recht und Gerechtigkeit, dazwischen ist nun Ekdikesis. Verstehen. Für mich war Recht und Gerechtigkeit ungefähr das Gleiche. Nein. Die Schrift wählt, um den Begriff Recht zu illustrieren, das Wort Messschnüre. Ihr wisst, auf einer Baustelle in der Schweiz müssen immer, ja, wenn begonnen wird, die Baugrube gegraben ist, Pfosten geschlagen, horizontale Bretter, und dann werden dort, wo die Mauern hinkommen sollen, die Schnüre gezogen. Die sind horizontal, Messschnüre. Die Messschnüre des Rechtes und das Senkblei der Gerechtigkeit, ist das dasselbe? Das eine ordnet horizontal nach allen Seiten, nach Länge und Breite, und das andere ordnet zwischen höchster Höhe und tiefster Tiefe. Das Senkblei der Gerechtigkeit, vom Höchsten herunter bis in die Baugrube des Scheols, Christus, während die Messschnüre des Rechtes, die Ordnungen, das Recht zwischen Nachbarn und Bauenden, der Nachbarn wollen wissen, wie viel Abstand hat die nächste Wand, die nächste Mauer da und so weiter. Recht und Gerechtigkeit wirst du verstehen in der Weisheit Gottes. Und wir dürfen heute Abend den Unheil, das unheimliche Wort Rache einmal so verstehen lernen, wie es der Heilige Geist meint. Möglichst genau. Dann haben wir Hiob 29, Vers 16. Ah, das ist das wunderbare Wort, ich kann es gleich sagen. Er als Christusdarsteller, Hiob, was? Hiob 29 muss es sein.
Ja,
lies den ganzen Vers.
Vorlesen, ja.
Vater.
Ja, stimmt.
War ich den Dürftigen und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, untersuchte ich.
Wunderbar.
Ja.
Und die Rechtssache dessen, Rechtssache, Dike, Dikaiosyne, ek Dikesis. Und die Rechtssache dessen, den ich nicht kannte, der einfach zu mir kam mit seiner Not, Rechtsnot, untersuchte ich. Ja, ist das so wichtig, dieses Wort? Ja. Sagt Jesus auch eines Tages zu solchen, die vor ihn geladen sind, weichet von mir, ihr Übeltreter, denn ich kenne euch nicht. Was haben die, mit was für einer Haltung und Rede sind denn die vor den Herrn getreten? Wir haben doch feiner Unterschied, da steht nicht in deinem Namen Kranke geheilt und so weiter gute Werke getan, sondern wir haben doch deinem Namen Ehre getan. Wir haben deinem Namen das und das Schöne zukommen lassen und bezeugt. Deinem Namen. Weichet von mir, ihr Übeltäter, denn ich kenne euch nicht. Aha. Und jetzt hier, Hiob. Jetzt kommt einer, den er gar nicht kennt. Jetzt buchstäblich. Was macht er? Seine Rechtssache, die er ihm unterbreitet, untersucht er. Und dann wissen wir, wenn Hiob eine Rechtssache für einen untersucht hat, dann war dem wirklich dann zu Recht geholfen, zu seinem Recht. Und jetzt Jesus Christus, um den geht es uns ja. Auch wenn er denen streng sagte, weichet von mir, ihr Übeltäter, denn ich kenne euch nicht, wird der Herr Jesus trotzdem auch deren Rechtssache untersuchen, möglich noch genauer als bei uns. Ganz wunderbar. 5. Mose 32. 5. Mose 32, Vers 35. Da lesen wir vielleicht zwei Verse vorher, also vom Vers 33. 5. Mose 32, vom Vers 33 an.
32. Denn von dem Weinstock Sodoms ist ihr Weinstock. Und von den Fluren Gomorrahs. Ihre Beeren sind Giftbeeren, bitter sind ihre Trauben. Gift der Drachen ist ihr Wein und grausames Gift der Nattern. Vers 34 jetzt, 5. Mose 32, Vers 34. Ist dieses nicht bei mir verborgen, versiegelt in meinen Schatzkammern?
Achtung, ist das nicht bei mir verborgen, versiegelt in meinen Schatzkammern? Was nämlich?
Mein ist die Rache und die Vergeltung für die Zeit, da ihr Fuß wanken wird. Denn nahe ist der Tag ihres Verderbens und was ihnen bevorsteht, eilt herbei.
Ah, und was ihnen bevorsteht, eilt herbei. Liebe Brüder, das ist heute ein hochaktuelles Zeugnis, was der gegenwärtigen, dämonisierten, satanisierten, gesetzlosen Menschheit in ihrer Frechheit wartet, eilt sehr, lässt nicht mehr lange auf sich warten. Und was ist in den Schatzkammern unseres Gottes verborgen? Mein ist was? Jetzt nicht die Rache, sondern
Mein ist die Arbeit, allen zu ihrem Recht zu verhelfen. Ist jetzt in Ordnung? Und zwar in einer Weise, jetzt denken wir am Psalm 67 zurück, werden jubeln, jauchzen die Nationen, alle die Völkerschaften, wenn du dann richtest. Jetzt kommt das wunderbare Wort. Ein schwergewichtiges Wort, das wir kaum verstehen können, wieder vorerst. Jesaja 63, Vers 4. Vielleicht Vers 3. Jesaja 63, Vers 3.
Jesaja 63, Vers 3. Ich habe die Kelter allein getreten und von den Völkern war niemand bei mir. Und ich zertrat sie in meinem Zorn und zerstampfte sie in meinem Grimm. Und ihr Saft spritzte auf meine Kleider und ich besudelte mein ganzes Gewand. Vers 4, denn der Tag der Rache war in meinem Herzen.
Der Tag der Rache war in meinem Herzen.
Und das Jahr meiner Erlösung war gekommen.
In einem Atemzug. Und das Jahr meiner Erlösung war gekommen. Wie weit sind wir jetzt? Genau wie im Psalm 104 heute früh. Die Gesetzlosen werden nicht mehr sein und die Sünder werden verschwinden. Und dann? Die Jesaja-Stelle vom Vertilgen wird er die Gesetzlosen und Zion und Jerusalem werden gerettet und gereinigt werden durch den Geist des Gerichtes und durch den Geist des Vertilgens, haben wir doch gehört heute früh. Also, und der Tag des Heils meiner Rettung war gekommen. Wer ist denn hier der Ich, der da spricht? Der Tag des Zorns war in meinem Herzen. Wer ist das? Das ist Jesus Christus. Aber wie ging das vor sich, als er die Kälte getreten hat?
Ihr Saft spritzte auf meine Kleider.
Dass der ganze Sündenwust, Bluttriefen deiner ganzen Schöpfung, er sich damit hat identifiziert. Und das war nur möglich, weil dieser Tag der Rache, des Zornes, in seinem Herzen war. Nicht etwa aus seinem Herzen herauskommt, sondern in seinem Herzen der Liebe so bewegt hat, dass er wusste. Und dann ist der Tag der Rettung des Heils da. Jetzt haben wir hier für den Begriff Rache einen feinen Abschluss, aber die drei anderen Begriffe, an denen nippen wir dann nur noch schnell, damit heute Abend nicht eine Viertelstunde länger geht. Also, wir schlagen jetzt auf, nehmen uns die Mühe zuerst, Jesaja 11 aufzuschlagen, die ersten Verse. Oh, das kann ich mal gerade sagen. Der Geist des Herrn ruht auf mir, noch einmal der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Kraft, der Geist der Erkenntnis und der Geist der Furcht des Herrn. Hier auf der Seite haben wir die Lehre und da den Wandel. Auf der Seite haben wir die Theorie und auf der Seite die Praxis. Und die sind immer im Gleichgewicht. Wir haben gehört, das sind Röhren beim goldenen Leuchter. Das Öl sucht zuerst den tiefsten Punkt und steigt dann in kommunizierenden Röhren immer im Gleichgewicht nach oben. Was nützt mir die wunderbarste Weisheit, wenn ich nicht, jetzt kommt das, der Verstand, der Geist der Weisheit und des Verstandes, im Begriff Verstand und Weisheit, das ist bei uns auch fast wieder das Gleiche, nein, durch Weisheit wird ein Haus projektiert und in allen noch unvorhandenen Dingen erforscht und geplant. Das macht die Weisheit. Und der Verstand, indem wir das deutsche Wörtchen Stand, Festigkeit legt, und durch Verstand wird es befestigt und gebaut. Also, Weisheit ist Sache des Architekten, der alles plant. Und Verstand ist Sache des Baumeisters, der dann baut.
Jetzt wissen wir, warum du so klug bist.
Bitte?
Jetzt wissen wir auch, warum du so klug bist. Du bist der Architekt, ja.
Hast du das erst jetzt gemerkt? Gut. Wunderbar. Der Geist des Rates und der Kraft. Was nützt mir der beste Rat, wenn ich keine die Kraft habe, den auszuführen? Was nützt mir die Elefantenkraft, wenn ich nicht weiß, was ich mit der Kraft dummes Zeug machen soll? Den Geist der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Die Furcht des Herrn, die Demut des Herzens, steht geschrieben. Auf der Seite der Theorie, das Höchststehende, der Geist der Erkenntnis und das Gegenstück, das nötig ist, der Furcht des Herrn. Wunderbar. Sein Wohlgefallen geht's weiter. Ich hätte aussuchen dürfen, ich hätte da die drei ausgesucht. Weisheit und Rat und Erkenntnis hätte ich ausgesucht.
Ja, in deiner Weisheit natürlich.
Jetzt kommt aber das Wunderbare. Er wird nicht richten nach dem Sehen seiner Augen und nicht recht sprechen nach dem Hören seiner Ohren. Aha. Auf die beiden Stücke sind alle englischen und irdischen Richter angewiesen. Die können nur richten nach dem, was sie am Tatort gesehen oder aus den Akten haben ersehen können oder was sie aus dem Munde von Zeugen haben hören können. Und unser Gott verzichtet auf beides. Er richtet nur so, wie er ihr Herz kennt. Aha. Kennen Engel die Herzen? Nein. Kennen die Heiligen die Herzen? Auch nicht. Wer allein, du allein erforschest und kennst die Herzen der Menschenkinder. Die Entwürfe des Herzens sind Wissenssachen, Sache des Menschen. Aber schon die Antwort der Zunge, wenn ich ein Wort aussprechen will, bedarf es der Genehmigung Gottes. Schon die Antwort der Zunge kommt vom Herrn. Ja. Also, Rache. Recht verschaffen all denen, die Unrecht erlitten haben. Wie heißt das letzte, höchste Obergericht Gottes? Was sind das für eigenartige Richter?
Wisset ihr, und die Korinther waren die liederlichste Gemeinde von allen, die Paulus bedient hat. Wisset ihr, Korinther, nicht, dass ihr das Weltall, den Kosmos richten werdet, dass ihr sogar Engel richten werdet? Denn Jesus sagt, ich richte niemanden, der Vater richtet auch niemanden. Fährt er weiter, aber wenn ich richte, dann ist mein Gericht gerecht. Also, er selbst, unser Haupt, richtet niemanden. Er hat nämlich die wunderbare Art, alle Gedanken der Herzen schon erforscht zu haben, denen gegenüber, die ihn verachten, ablehnen oder gar lästern, denen nicht selber die Antwort zu geben, sondern, jetzt kommt wieder ein Wort des Salomo, sei weise, mein Sohn, und erfreue mein Herz. Das würde mir schon genügen, nach Weisheit zu forschen, damit ich Antwort geben könne dem, der mich schmäht. Aha, was heißt das? Alle die, die Gott schmähen, ihn ablehnen oder lästern sogar, wenn Gott ihnen selber die Antwort geben würde, ja bitte, wer sind wir dann? Nicht? Aber was macht Gott? Wir sind ja diejenigen, die elendesten Tröpfe, die Gott schon vor Grundlegung der Welt entdeckt hat, die seine Gnade und seine Barmherzigkeit am nötigsten haben. Durch diese verachtetsten Tröpfe, ihr erinnert uns ja, euch ja, Adolf Heller und ich hatten ja nur Streit, welcher der größere Topf sei von uns beiden. Also, wir sind sicher solche elenden Typen. Durch diejenigen, die in den Augen der Gotteslästerer und Ablehner die blödesten Typen sind, und wie sagt man denen noch? Die unmöglichsten Tippen. Ja. Durch die will Gott seinen Gegnern so eine Antwort geben, dass die dann eine Antwort haben. Und dann ist Ektike sich schon passiert. Schon passiert, schon geschehen.
Dann suchen wir also denen ihr Recht. Wenn wir mal richten werden,
jawohl, ja,
dann suchen wir denen ihr Recht.
Ja, ja. Alle Ungerechtigkeit in Ordnung zu bringen. 50 Kapitel später, Jesaja 61, kommen jetzt die sieben Funktionen, die diese sieben Geister ausüben. Ja. Hast die Stelle? 61?
Ja. Freiheit.
Der Geist des Herrn Jehovas ist auf mir, weil Jehova mich gesalbt hat, Vers 1, um den Sanftmütigen frohe Botschaft zu bringen, weil er mich gesandt,
Evangelium,
hat, ja. gesandt hat, um zu verbinden die gebrochenen Herzens.
Zu verbinden gebrochene Herzen.
Freiheit auszurufen den Gefangenen.
Freiheit auszurufen den Gefangenen.
Und Öffnung des Kerkers den Gebundenen.
Öffnung des Körpers, des Kerkers den Gebundenen.
Um auszurufen das Jahr der Annehmung.
Um auszurufen das Jahr der Annehmung.
Jehovas.
Weiter.
Und den Tag der Rache.
Und den Tag der Rache.
Und zu trösten alle Trauernden.
Das letzte Wort. Beim Geist der Furcht des Herrn. Zu trösten alle Trauernden. Wie heißen die beiden letzten Stücke hier? Erkenntnis und Furcht des Herrn vorerst sind da. Der Geist der Erkenntnis allein ist fähig, den Tag der Ektikes, ist der Rache, gottgemäß zu verstehen. Und der Geist der Furcht des Herrn bringt was fertig? Zu trösten alle Trauernden. Was ist das letzte Wort hier? Rühmt sich die Barmherzigkeit auch des Gerichtes, das unbarmherzig war? Ja, ganz wunderbar. Aber jetzt kommt Jesus. Kommt in eine Synagoge, wird aufgefordert, ein Wort vorzulesen. Er schlägt die Rolle auf und kommt an diese Stelle, Jesaja 61. Er liest die Worte und fügt dann hinzu, heute, nein, zuerst muss ich etwas sagen, und bei dem Wort und auszurufen das Jahr des Heils oder der Annehmung, rollt er die Schriftrolle zu und gibt sie dem Diener. Und jetzt sagt er, heute sind diese Worte vor euren Augen erfüllt. Was ist geschehen? Nach dem Wort um den Tag der Rache, nein, vor dem Wort Jahr der Annehmung, und den Tag der Rache, das liest er nicht mehr. Und auch zu trösten alle Trauernden liest er die beiden letzten Punkte der Funktion des Heiligen Geistes. Liest er nicht, obwohl zwischen Jahr der Annehmung und Tag der Rache ein Und ist, ein Bindewort. Rollt er das zu und sagt dann fein, heute sind diese Worte vor euren Augen erfüllt. Ist das nicht wunderbar? War der Tag der Rache auch schon erfüllt? Nein. Zu trösten alle Trauernden war das auch schon erfüllt? Nein. Jetzt ein kleines Erlebnis, als unser prächtiger Bruder aus dem Stamm Levi namens George Kahn in meinen Bibelstunden in Zürich und in seinen diente, pflegte er immer ein goldenes Leuchtturm aufzustellen und die sieben Lichter anzuzünden. So. Eines Abends, goldener Leuchter, zündet aber seltsamerweise nur das Äußerste hier und das äußerste Licht hier an. Und die anderen zündet er nicht an. Wisst ihr, was ich da denken musste? Hoffentlich zündet er die mittleren nicht mehr an. Warum? Warum? Und er hat es gar nicht gemerkt. Ich ging am Ende der Versammlung auf ihn zu und sagte, du, George, warum hast du nur da die beiden äußersten Lämpchen angezündet, Kerzen angezündet? Ich weiß nicht, habe ich ihm gesagt, weil du unbewusst ein prächtigster Prophet warst. Denn der Tag der Rache und der Tag, alle Trauernden zu trösten, kommt er jetzt an. Seht? Die mittleren Dinge, die er nicht angezündet hat, die hat Jesus erwähnt dort. So wunderbar sind die Dinge. Den Tag der Rache und Annehmung des Herrn, aber an der Stelle noch weiter zu trösten alle Trauernden, ist das ein Wort im Blick auf den Begriff Rache? Weiterlesen.
Und ihnen zu, na, Trauernden, ja? Um den Trauernden Zions aufzusetzen.
Und den Trauernden Zions, zuerst alle Trauernden zu trösten. Grundsatz.
Und ihnen zu geben Kopfschmuck
statt Asche. Den Trauernden Zions zu geben, den Kopfschmuck statt Asche und
Freudenedel statt Trauer.
Freudenöl statt Trauer.
Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes.
Ein Ruhmesgewand statt eines verzagten Geistes. Da steht im Hebräischen statt eines verglimmenden Geistes. Kennen wir das Wort von einem glimmenden Docht? Einem zerknickten Rohr. wird der Herr nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht, einen glimmenden Geist wird der Herr nicht auslöschen. Wunderbar. Weiter.
Damit sie genannt werden, Terebinten der Gerechtigkeit.
Damit sie, die Söhne Israels, genannt werden, Terebinten der Gerechtigkeit. Das heißt Priester, hohe Priester der Gerechtigkeit.
Eine Pflanzung Jehovas.
Eine Pflanzung Jehovas.
Zu seiner Verherrlichung.
Zu seiner Verherrlichung. So, jetzt ist 5:05. In 3 oder 4 Minuten haben wir die 2, 3 anderen Begriffe noch hinter uns gebracht. Hass. Ah nein, nach Rache kommt der Begriff Zorn. Begriff Zorn. 1. Chroniker 21, nicht lesen. 1. Chroniker 21, Vers 1 heißt: Satan beredete, verführte den David, sein Volk, das Volk Israel, militärisch zu zählen, um zu wissen, wie stark er sei. Satan betörte den David, das Volk zu zählen. Und in 1. Chroniker 2, Vers 4 lesen wir: Der Zorn Gottes verführte den David oder bewegte den David, das Volk zu zählen. Wenn A gleich B ist, aber A auch gleich C ist, ist dann auch A gleich C, das sind alle drei. Einmal steht, der Zorn Gottes hat David verführt, und die andere Stelle sagt, der Satan habe David verführt. Was sagt das uns? Das sagt uns, so wie die Liebe Gottes in Christo personifiziert ist, ist der Zorn Gottes in Satan personifiziert. Der Zorn Gottes ist zu euch herabgekommen, und schon lesen wir, Michael wirft den Satan auf die Erde. Verlocket ihr Himmel, heulet ihr Bewohner der Erde. Bitte, überall, wo Zorn ist, ist Satan die ausführende Behörde. Jetzt kommt der Begriff. Bitte? Ich verstehe nicht.
Die zweite Bibelstelle, ich muss die nochmal nachlesen.
Die Bibelstelle?
Ja.
2. Samuel 2, Vers 4.
Vielleicht 24, 1.
So. Gut. Dankeschön. Also, wenn ich recht gehört habe, jetzt 2. Samuel 24, Vers 2.
1.
2. Samuel 1, 24. Was steht denn 2. Samuel 2, Vers
4? Und der Zorn Jehovas entbrannte abermals wieder Israel. 2. Samuel 24, Vers 1.
Aha, also, entschuldigt.
Ja.
Danke. Dann haben wir die beiden Stellen. Jetzt kommt der Begriff Hass. Sehr einfach. Ein Wort Salomos. Wer die Rute spart gegenüber seinem Sohn, der hasst seinen Sohn. Welchen er aber liebt, den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Liebe Brüder, könnt ihr mich verstehen, als wir mal wieder sehr schwer hatten, dass ich den Herrn fast gebeten habe, Herr, hab mich ein bisschen weniger lieb. Wen er aber lieb hat, den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Wie steht geschrieben? Esau habe ich gehasst und Jakob habe ich geliebt. Dürfen wir jetzt verstehen, der arme Jakob. Der arme Jakob, stimmt's? Stimmt's bei Jakob? Israel. Den sucht er sofort heim mit Züchtigung. Und der Esau, buchstäblich, der konnte sich leisten, was er wollte. Dem Vater feindliche Frauen heiraten und den Bruder umbringen und so weiter. Esau habe ich gehasst und Jakob habe ich geliebt. Was heißt das? Gehasst? Bei Esau hat Gott die Route gespart, hat ihm alles gelingen lassen und ist ihm, was er wollte, gelang ihm. Aha. Also, mit vollkommenem Hasse hasse ich sie. Was heißt das jetzt auf biblisch, geistlich Deutsch? Die und die Gruppe meiner Feinde, denen lasse ich alles gelingen. Gibt's sowas? Ist dem Adolf Hitler viel gelungen? Aha. Jesus ermahnt uns, wir sollen die, die uns übel tun, nicht hassen. Ein Mahnwort in Hiob 31, 29 heißt: Freue dich nicht über das Unglück deines Hassers. Das wäre für Gott schlimmer, als was der Hasser sich leistet. Hasst, wer seinen Sohn, wo die Rute spart, der hasst seinen Sohn. Also wieder genau das Gegenteil von dem, womit wir eingeimpft worden sind. Als Missverständnis des wunderbaren Wortes, Gottes Wortes. Es kommt noch abschließend der Begriff Fluch. Verflucht ist jeder Mann, der am Holze hängt. Vielleicht der schrecklichste Fluch im ganzen Gesetz. Warum? Warum hängt er am Holz? Weil er ein Gebot übertreten hat, das das bestimmt. Genügt noch nicht, es muss ihn noch ein endgültiger Fluch treffen. Denn das Gesetz vom Sinai ist noch unbereubarer als das Gesetz der Meder und Perser von damals. Aber die Weisheit Gottes hat es verstanden, das Gesetz vom Sinai in Christo, den Erniedrigten, so zu erfüllen und so zu bestätigen, dass gleichzeitig das totale Ende dieses Gesetzes gekommen ist. Das Gesetz hat seit Golgatha und Auferstehung rechtsgültig nichts mehr anzumelden gegen irgendein Geschöpf. War Gott in Christo? Hat er den Kosmos versöhnt? Ihnen allen ihre Übertretungen nicht zurechnend, ist Gott gerecht? Nachdem Christus die ganze Sünde der Welt auf sich genommen hat und alle Forderungen des Gesetzes bezahlt hat und alle Flüche auf sich genommen hat des Gesetzes, so hat Gott in Christus das Gesetz so vollkommen wunderbar erfüllt, dass Gott das dem Gesetz Unmögliche, nämlich, dass es keine Rechtsansprüche mehr anmelden kann, möglich gemacht haben. Hat ihn aber Golgatha gekostet. Ich erinnere nur noch, dass Josua, heißt auf Griechisch Jesus, das Lumpengesindel der Gibeoniter, um die Meuterei gegen diese Gibeoniter zum Schweigen zu bringen, diese Gruppe der Gibeoniter angebrüllt hat, verflucht seid ihr. Es war sofort ganz ruhig im ganzen Israel, als Josua die verflucht hat. Die zucken zusammen, Israel ist befriedigt und die verflucht sind. Aber nur die Gibeoniter hörten, wie der Inhalt, wie Josua den Fluch formulierte. Nicht darf einer unter euch ausgerottet werden, weder als Holzhauer noch als Wasserschöpfer für das Haus meines Gottes und für den Altar meines Gottes. Was war in dem Fluch? Also rettete Josua sie aus der Hand der Söhne Israels, der nun barmherzige mit ihren steinernen Herzen. Was? Durch einen Fluch. Für unseren Herrn gilt sogar, wenn sein Mund flucht, segnet sein Herz. Steht aber auch geschrieben von solchen, die mit dem Munde segnen und in ihrem Herzen fluchen sie. Jetzt kommt das letzte wunderbare Wort in Bezug auf Fluch. Petrus kommt am Tag vom Pfingsten in seiner Rede auf den Judas zu sprechen. Ich habe gesagt, noch ein paar Minuten, es ist jetzt Viertel, ich bin gerade so weit. Zitiert nun in seiner Rede ein Wort aus Psalm 109. Und wenn wir jetzt Psalm 109 nachschlagen, dann merken wir, ja, das ist tatsächlich der Judas gemeint. Da wird der Judas verflucht und niemand erbarme sich seiner Witwe und sein Gebet werde zur Sünde und drauf losgetrommelt auf den Judas. Und zum Glück kommt dann noch ein Wort, wo der Sohn zum Vater spricht. Lass sie alle fluchen, du aber segne, spricht der Sohn zum Vater. Also wo Fluch überall vorhanden ist, wer steht dahinter? Nicht Gott selber. Wir haben gelernt, sogar wenn sein Mund flucht, nur um zu retten. Und andere segnen, und in ihrem Herzen fluchen sie. Lass sie fluchen. Der Sohn ist einverstanden. Du aber segne diesen Elenden. Amen.
Das war ein bisschen schwerere Kost als die von heute Morgen, lieber Arthur, für den Abend. Hast du uns was aufgetragen? Bitte?
Aber die gleiche Richtung.
Die gleiche Richtung. Schön. Also, wir haben hier noch etwas zu verdauen in der Nacht. Vielen Dank, Arthur, für deinen Dienst. Und jetzt beten wir noch. Wir danken dir, Vater, von ganzem Herzen, dass du nicht verurteilst, dass du uns suchst, unsere Rechtssache in die Hand nimmst und gerecht sprichst. Danke dafür, dass wir in diesen Worten, die wir gehört haben, immer wieder deine Liebeshand herausgesehen haben. Du bist es, der zwar hineinführt in die Tiefen und es zulässt, aber du suchst mit deiner Liebeshand uns alle zu leiten und zu führen in die Freiheit. Vergib uns, wenn wir selber ungerecht sind, auch ungerecht handeln unserem Nächsten gegenüber. Lass es uns gesagt sein, dass wir das Recht suchen, des anderen wie ein Hiob es ausgesprochen hat. Und dass wir uns auch als Brüder, als solche begegnen, die wissen, dass sie Geliebte Gottes sind.
und dass wir auch ihnen helfen, zurecht weisen, wo es notwendig ist, auch uns zurechtweisen lassen. Dass wir Liebe üben, so wie wir es am Anfang gesungen haben. Und nun segne uns auch in der Nacht und unsere Familien zu Hause. Lass dein Angesicht über uns leuchten. Und lass uns dich schauen, immer wieder in deiner Herrlichkeit. Und bewege unsere Herzen, dass sie von Liebe erfüllt segnen statt fluchen, wohltun statt zürnen. Und dass wir Menschen sind, die wissen um ihre Verantwortung dir gegenüber. Herr, wir preisen alle deinen wunderbaren Gottesnamen und rühmen deine Herrlichkeit und Liebe. Amen.
Amen.
Kann ich Ihnen nur noch eines, gute Nacht wünschen und einen guten Schlaf. Bis morgen, so Gott will, sehen wir uns wieder zum Frühstück. Gute Nacht zusammen.